herzlich willkommen bei We Like Macs, dem Podcast über die Verlagsbranche und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Mein Name ist Christian Kallenberg und heute ist bei mir Michalis Pantelouris zu Gast, der neue Chefredakteur des Max Magazins. Michalis, herzlichen Glückwunsch zu Max.
Vielen Dank, das ist eine Freude. Und für mich eine dreifache Freude, das ist nämlich mein drittes Mal Max. Max war mein allererster Redakteursjob, Ende der 90er Jahre.
Warte, lass mich doch erstmal die Frage stellen.
Achso, entschuldige, ich dachte.
Aber ich finde es gut. Also, warum wird denn Max jetzt noch besser dank dir?
Ehrlicherweise, weil, fällt mir gerade ein, mein zweiter Name ist Max. Ich heiße Maximilian mit zweitem Namen. Das ist mir, das war mir bis eben nicht bewusst. Ich glaube, ich so lange nicht mehr meinen zweiten Namen. Ich sehe den manchmal, wenn ich in meinen Ausweis gucke, aber da mich nie jemand so genannt hat und ich auch nicht genau weiß, warum mein griechischer Vater mir diesen bayerischen Namen gegeben hat, ist es mir ein kleines Rätsel. Aber jetzt fällt es mir auf, dass da tatsächlich zusammenkommt, was zusammengehört. Max ist natürlich sowieso toll, ist eine tolle Marke. Für mich eben in vielfacher Hinsicht, weil ich Max in ganz vielen Phasen kennengelernt habe als Leser, war es eben ein wahnsinnig kreatives Magazin und auch so unfassbar cool, als ich jung war und hier so am Stadtrand von Hamburg aufgewachsen bin und damals Anfang der 90er Jahre, das war so die Zeit, als die Werbebranche das Hipste war, was es überhaupt gab und Max war da irgendwie ganz nah dran und war auf den richtigen Partys und hatte die richtigen Klamotten an und war überhaupt mega cool und dann diese ganzen Aktionen, das eingepackte Heft Christo, das Cinema-Heft in dem Format, das dann so ganz, ganz breit geblättert werden musste. All solche Dinge, die Max gemacht hat, ein ganzes Heft aus New York gemacht und so. Das war immer schon wahnsinnig cool. Und ich war 2007, 2008 nochmal da, dann wurde es ja einmal eingestellt. Dann ist es ein paar Mal wiederbelebt worden, jetzt eben zuletzt von Martin Fischer, Volker Andres und Peter Lewandowski. Vor zwei Jahren mit Andreas Wrede, dem Gründungschefredakteur, als Chefredakteur dafür, der eben auch für ganz viele Sachen stand, die ich als Leser noch mit 20 vor vielen Jahren so wahnsinnig cool fand. Das, was ich glaube, ist, dass Max zum einen ja steht für so ein Gefühl von Kreativität als Motor von allem, was so den Lebensfunken ausmacht. Kreativität ist immer der Motor. Kommt natürlich auch ein bisschen aus einer Zeit, und das würde ich auch ganz offensiv raushängen lassen, kommt aus einer Zeit, als so Begriffe geprägt wurden wie kreative Klasse und haben die Innenstädte verändert, diese Menschen, die so Informationsarbeiter sind, aber nicht nur Informationen, sondern das in Verbindung mit Ästhetik, mit Coolness, mit Zeitgeist. All dieses, dafür steht Max. Und wir sind ja heute in einer tollen Situation, dass wir Magazine wirklich nur noch machen müssen für Leute, die Magazine mögen, weil alle anderen kaufen sie garantiert nicht mehr oder sehen sie höchstens noch sehr zufällig. Das heißt, wir haben eigentlich ein viel liebevolleres Publikum, als wir das früher hatten. Das ist tatsächlich heute ein extremes Luxusmedium, sage ich mal, für Menschen unterhalb der Yellow Press sehr alten Leserkategorie ist es tatsächlich ja ein Luxus, sich ein Magazin zu nehmen und das zu lesen. Das macht natürlich irre Spaß und da muss man dazu sagen, ich glaube, dass Max Leser von heute in ganz vielen Fällen auch Max Leser von damals sind.
Bestimmt.
Das heißt, die erinnern sich auch so wie ich an das Heft. Und ich glaube, da kann ich, also ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel Lust, da nochmal ganz viel von einzubringen.
Genau, das war die Frage eigentlich. Warum wird Max jetzt eigentlich besser dank dir? Ist alles richtig gewesen, was du gesagt hast?
Ja, ich möchte ungern sagen, jetzt komme ich und dann wird alles besser, sondern ich glaube, ich kann Dinge einbringen und dann wird es ein bisschen mehr, wird es ein bisschen anders und ein bisschen angepasster an die Ideen, die ich habe und das, was mir einfällt und das, was ich da mitbringe. Und ich glaube, man kann ja immer an allem basteln und muss das auch tun. Dinge müssen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, die für mich Magazin machen, mal ganz grundsätzlich, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre, hat ja immer was zu tun mit Identität. Ich glaube, ein Magazin ist nicht im ersten Sinne Nachrichtenvermittlungsmedium, sondern es ist ein Teil dessen, ein kleiner, winzig kleiner Baustein für das, was man sich kauft, um an der eigenen Identität zu bauen. Da glaube ich, kann ich tatsächlich noch mal wieder ein kleines bisschen was hinzufügen, dass das Gebäude, was die Leute sich da bauen können, noch mal einen kleinen funkelnden Stein mehr hat. Und ich freue mich da sehr drauf.
Wann erscheint denn die erste Ausgabe mit dir als Chefredakteur?
Also die erste, wo ich drinstehe, erscheint tatsächlich schon Anfang Juli. Die erste, an der ich richtig wirklich dann voll mitgearbeitet habe im ganzen Zyklus. Diese hier war quasi schon sehr, sehr weit gediehen. Da war ich in der Schlussproduktion quasi noch dabei und habe eine Geschichte beigesteuert. Die erste richtige wird dann im September erscheinen.
Okay, da sind wir hier ja ganz früh dran.
Ja, ist sowas von aktuell. Das sind so Magazinzeiträume. Also ja. Max erscheint ja viermal im Jahr. Und das ist tatsächlich schon auch eine besondere Art zu denken, wenn man denkt, okay, es liegt dann auch noch 3 Monate am Kiosk. Mhm. Das heißt, eigentlich muss man sich Gedanken darüber machen, was Leute in 6 Monaten interessiert oder noch interessiert. Das ist eine Herausforderung, ist aber natürlich auf eine Art auch ein Riesenvorteil, weil es einen befreit von jeder Chronistenpflicht für irgendwelche Aktualität. Außer vielleicht man weiß von irgendeinem bestimmten Film, der dann kommt, aber ob man den dann so lange im Voraus überhaupt sehen kann, ist eine andere Frage. Außer der klassischen Modebranche, die es ja auch so immer weniger gibt, aber die tatsächlich ein Jahr im Voraus ihre Kollektionen geplant haben, ist das tatsächlich, gibt's das ja gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns in Wahrheit überlegen, was fänden wir denn spannend in 6 Monaten? Und auch das macht Magazine heute ein bisschen anders, weil ich glaube, dass man nicht mehr vorschieben kann, dieses komische Lieschen Müller, das muss breit sein und jeder muss es verstehen können und so. Dieses komische, völlig zu Unrecht verehrte Henry Nann macht den Stern 1950 Prinzip, weil heute Menschen tatsächlich eine viel größere Rolle spielen. Also da einmal ganz kurz, um das zu erklären, wahrscheinlich, weil das möglicherweise nicht für jeden noch so wahnsinnig präsent ist, wie für jemanden, der zu einer Zeit Journalismus gelernt hat. Als ich das gelernt habe, das war früher immer so, es gibt so eine Arschlochverehrung in unserer Branche, da gibt es dann so die großen Typen, Henry Nann und Rudolf Augstein und wie sie alle hießen, die eben als so unfassbar genial gelten. Und bei Nann gibt es eben diese Bonmots, dass er gesagt hat, Lieschen Müller muss das alles verstehen und man muss irgendwie den Hausfrauentest machen, dass das auch jeder versteht und so. Das war, als Magazine noch ein absolutes Massenmedium waren. Das ist heute zum Glück anders. Heute in einer hochindividualisierten Gesellschaft glaube ich, dass Magazine sehr viel mehr Persönlichkeit haben können. Und wenn Leute das nicht verstehen, da muss man sagen, es gibt ja auch kein Magazin mehr, das Millionen Leser hat, Spiegelleser vielleicht noch, aber auch das, auch die sind, glaube ich, beim gedruckten Magazin, weiß ich nicht, wie viele Millionen das noch sind, aber auf jeden Fall, bei Max ist es leider nicht so, wir streben gar keine Millionenauflage an, sondern wir wollen eine kleine, feine Zielgruppe haben, die daraus aus Leuten besteht, die das Magazin mögen. Und ich glaube, die wollen, wenn sie sich die Zeit nehmen für so ein sperriges, großformatiges, wunderschön designtes Medium, dann wollen die auf einem anderen Niveau unterhalten werden. Dann wollen die möglicherweise gar nicht was lesen, was außer ihnen auch noch jeder versteht, sondern die wollen Dinge, die sie wirklich ansprechen. Und das ist eben nicht so, dass es heute noch Ansprache gibt, die tatsächlich für jeden passt.
Du hast es vorhin schon gesagt, als ich dich gerade dann unterbrochen habe, dass du eigentlich schon das dritte Mal jetzt bei Max bist.
Ja.
Wie sehen denn die Geschichten in Max heute aus und inwieweit unterscheiden die sich von den Geschichten von Max von früher? Wir hatten hier in dem Podcast vor 2 Jahren, als das jetzige Max wieder rauskam, schon mal Peter Lewandowski als Gesprächspartner. Der hat gesagt damals, dass der Textanteil bei dem jetzigen Max höher ist als beim alten Max. Würdest du das unterschreiben und wo würdest du noch weitere Unterschiede sehen?
Oh, also ich würde natürlich auf keinen Fall dem Herausgeber widersprechen. Tatsächlich ist da auch ein hoher Textanteil. Und das sind ja weit überwiegend lange Geschichten. Das Heft kriegt natürlich was fast schon, also kriegt was sehr Coffee-Table-Buchartiges, wenn man weiß, dass es 3 Monate am Kiosk liegt oder aktuell sein soll, dass die aktuelle Max ist 3 Monate lang aktuell. Das ist was anderes als zu Zeiten, als es monatlich kam. Und es gab ja sogar eine Zeit, als Max 2 wöchentlich kam, da als es tatsächlich den Stern angreifen sollte. Das unterscheidet sich schon. Ich glaube, wir sind heute Erwachsener. Ich glaube, ich habe schon gesagt, die Max-Leser von damals sind eigentlich, glaube ich, auch die Max-Leser von heute. Das, was wir an Zahlen haben, scheint das auch zu bestätigen, aber so genau wissen wir es nicht. Die sind natürlich tatsächlich mit mir gemeinsam, auch mit Peter gemeinsam, in der Zeit auch 20, 30 Jahre älter geworden und möglicherweise ein bisschen ausgeruhter, wie das heute, glaube ich, auch die Aufgabe von Printmagazinen ist. Wir sind kein aufgeregtes Medium mehr in den allermeisten Fällen. Das war ja eine Zeit lang so, also schon bevor es Internet gab, war das, was im Internet stattfindet, diese Snippet-Kultur, dieses sehr, sehr kurze, das Vermelden von Dingen, war eben vielmehr auch ein Printformat, ist es heute nicht mehr. Das heißt, das, was wir machen, ist tatsächlich extrem opulent und großzügig hingelegte Geschichten, die auch tatsächlich ein bisschen was Zeitloseres haben, eben über längere Zeit aktuell sind, wenn nicht für immer. Ich weiß gar nicht, ob er recht hat mit dem Textanteil, weil die Bildstrecken sind schon auch gewaltig in dem Heft. Da sind längere Texte drin als früher. Aber auch längere Bildstrecken, glaube ich.
Okay,
ich
werde das nochmal nachzählen, wenn dann dein erstes Heft draußen ist. Okay, und jetzt haben wir über das Heft gesprochen, wie sich das Heft verändert hat. Du bist jetzt ja auch schon inhaltlich, hast du schon gesagt, mehrfach dabei gewesen. Wie hat sich denn die Arbeit für ein Printmagazin wie Max verändert? Und ich meine jetzt nicht nur, klar, Technik, sondern auch alles, was drumherum ist.
Also der Beruf hat sich ja irrsinnig verändert. Ich glaube, dass es auch ein Grund ist, warum es Max wieder gibt, ist, dass wir, ohne dass ich dabei war, dass Peter, Martin Fischer, auch Andreas Wrede, glaube ich, auch eine Umgebung für sich selber geschaffen haben, so zu arbeiten, wie sie das noch lieben und immer geliebt haben. Und das ist heute schon anders. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass das moderne Verlage heute ja nur funktionieren als Content-Fabriken, in denen relativ in einem sehr, sehr geordneten Prozess Inhalte hergestellt werden, das muss so geordnet sein, weil die auch auf so vielen Plattformen verteilt werden. Das muss tatsächlich, die Einzelteile müssen auf viele Teile passen. Das ist nicht viel anders als bei VW, wo eine Bodengruppe passen muss für mehrere Modelle. Und ob man da jetzt einen Tiguan drauf baut oder einen Golf oder wie auch immer, die Teile müssen zusammenpassen. Und ähnlich ist es bei großen modernen Verlagen ja auch, dass wenn eine Geschichte geschrieben wird, dann kann man die noch irgendwo hindrucken. Aber die muss natürlich online funktionieren und da auf vielen Kanälen. Das muss Social Media funktionieren. Möglicherweise hat der Verlag dann auch noch einen Fernsehsender da dran, wo Teile davon auch wieder übernommen werden können und so. Das muss in den Systemen funktionieren. Wir haben das ja vollkommen anders gelernt. Bei uns gab es eine Autorenkultur. Das gab so eine Kreativitätsverehrung, wo dann Leute mit besonderen Ideen oder einer besonderen Färbung, einem besonderen Ton und so. Tatsächlich, das waren die Stars. Das waren nicht die heute ist das so, da leistet man sich das noch, dass man irgendwo an der Ecke einen hat, der immer irgendwie dazwischen funkt und der, so wie der Springer das gemacht hat mit Benjamin von Stuttgart-Barre, der da 10 Jahre lang war, das so der Haus- und Hofkünstler, den hat man erstens immer hochgehalten, wenn es hieß, Springer ist ein reaktionärer alter Scheißladen, hat man immer gesagt, nein, wir haben ja Stucki. Und der durfte ja machen, was er wollte, aber das hat sich ja dann niedergeschlagen, dass er für Millionen von Euro pro Text wahrscheinlich am Ende einmal im Jahr irgendwo auftauchte und was gemacht hat über einen Vatertag im Spreewald. So. Was natürlich irre gut ist, überhaupt nicht zu nichts anderem passte, was jemals in dem Haus produziert wurde. Und das war dann so eine schöne, so ein schönes funkelndes Kleinod, das man da eben immer durchs Haus getragen hat und immer vor sich her getragen hat, wenn jemand was Böses über Springer gesagt hat. Und wir wollen das natürlich alle. Also wir wollen natürlich alle viel lieber Geschichten über Betrunkene im Spreewald machen und dafür ein Jahr Zeit haben, als in einer Content-Fabrik stehen und so Würstchen mit Meldungen vollstopfen. Und da ist Eben, das ist ein Teil des Genies von Peter und seinen Mitstreitern gewesen, dass sie sich selber so ein Ding gebaut haben mit einer Marke, die wie wahrscheinlich keine andere aus der Zeit dafür stand. Das stimmt nicht, keine andere. Es gab auch Tempo, die nochmal auf eine ganz andere, viel intellektuellere, heute würde man sagen hipster-mäßigere Art dafür stand. Aber Max war eben die grelle, kommerzielle, laute, auch irgendwie erfolgsgetriebene Version davon. Das passte schon alles so irre gut zusammen. Verlagsgruppe Milchstraße, wo man es ja so wahnsinnig gut hatte, dass wir wurden ja beschimpft von anderen in dieser Stadt als Lila Laune Verlag und der Club Robinson an der Außenalster und so, weil das war ja ein Verlag, da wurde man noch einmal die Woche massiert und wenn das neue Heft rauskam und hat dem Verleger gefallen, dann kam er von oben runter aus seinem Penthouse und hat jedem eine Magnum Flasche Champagner in die Hand gedrückt. Also man konnte bei Partys in Hamburg immer Max-Redakteure daran erkennen, dass sie eine Magnum Flasche Champagner in der Hand hatten und meistens dann irgendwo im Schlafzimmer zusammengebrochen sind mit nichts als dieser Flasche im Arm, die sie mit niemandem geteilt haben. Deshalb hat keiner mit uns geredet. Nein, es war natürlich eine sehr schöne Zeit und Max nach innen wie nach außen, für die Leser, für die Werbekunden, aber eben auch für die Redaktion versuchen wir, glaube ich, da was am Leben zu halten, was für uns ein Teil ist, der verloren geht. Und damit meine ich im Wesentlichen natürlich nicht Magnum Flaschen Champagner und Partys, sondern ich meine damit tatsächlich diesen Funken, dass Kreativität für uns ein Antrieb von mindestens der Hälfte von dem ist, was unseren Beruf ausmacht. Gibt die andere Hälfte, dass man Journalist wird, nämlich die Guten sollen siegen, die Bösen sollen sterben. Funktioniert auch nicht so gut. Das eine wie das andere hat viele Schläge abbekommen in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, seitdem ich dabei bin. Aber beides, glaube ich, gehört hochgehalten. Und Max ist eine kleine Insel, in der wir das tun wollen.
Peter hatte damals gesagt, Max ist das Magazin für Lebensästhetik. Ist das immer noch der Slogan? Und was kann ich mir eigentlich darunter vorstellen? Oder hat sich das mittlerweile, oder wirst du das ändern?
Also einen Teil der Frage kann ich klar beantworten. Ja, das ist immer noch der Slogan. Der andere Teil ist schwieriger, weil ich glaube, dass sich den jeder hoffentlich für sich, also wirklich hoffentlich für sich selber ein kleines bisschen anders interpretiert. Aber natürlich habe ich eine Interpretation von Lebensästhetik. Und damit meine ich Ästhetik, die Form der Dinge zeigt ja, ist immer erstmal der erste Ausdruck der menschlichen Intention. Was ein Mensch, was will der hier eigentlich, zeigt der in der Regel durch eine äußere Form. Dadurch, dass ich stelle irgendwo eine Pylone hin, dann möchte ich, dass da niemand durchgeht. So. Und insofern die Frage, wie ich mein Leben äußerlich gestalte, ist, glaube ich, eine der wichtigsten überhaupt, erstens für meine Identität. Wer ich bin, zeige ich der Welt und mir selber in ganz vielen Fällen dadurch, was für Entscheidungen ich über äußerliche Dinge treffe. Was schon, ne, wer ich heute sein will, entscheide ich morgens auch am Kleiderschrank. Was ziehe ich heute an? Und das heißt, die Oberfläche ist hoffentlich Ausdruck von was Innerem. Ich kann natürlich auch versuchen, das Gegenteil von dem. Wenn ich mich schlecht fühle, ziehe ich mich besonders sonnig an in der Hoffnung, dass ich selber was mitnehme von dem, was ich ausstrahle. Und das Zweite ist ja, dass das mein größter Einfluss auf die Welt ist. Das sind ja Kaufentscheidungen, wie lebe ich, wo lebe ich. Das, was wir früher Lifestyle genannt haben, was so ein Begriff ist, der extrem aus der Mode gekommen ist, weil er so komisch verwaschen ist, aber in Wahrheit bedeutet er ja die Entscheidung, die ich treffe, darüber, wie ich mein Leben leben möchte. Und das ist der größte Einfluss, den ich habe auf die Welt, weil ich nach wie vor durch das, was ich kaufe, wo ich hinfahre, wie ich dahin fahre und so weiter, einen riesen Einfluss habe auf die politischen Bedingungen, auf die ökologischen Bedingungen und so weiter, die es gibt auf dem Planeten. Aber ich habe noch einen kleinen zusätzlichen Schritt. Ich glaube, dass der Begriff Lebensästhetik und die Ästhetik überhaupt die fehlende vierte Säule ist, das vierte Bein an dem Stuhl von dem, was wir Nachhaltigkeit nennen. Weil wir verstehen Nachhaltigkeit als ökonomisch nachhaltig, als ökologisch nachhaltig, als sozial nachhaltig. Und ich glaube, die Ästhetik fehlt dabei tatsächlich. Das allersimpelste Beispiel ist, Dinge, die schön sind, halten länger. Ich glaube, 5 Elektroautos haben einen anderen Fußabdruck als ein einziger Porsche 911. Und der Porsche 911 ist deswegen, glaube ich, in ganz vielen Fällen wahnsinnig ökologisch, weil die Leute den für immer fahren. Den bewahren die und der fährt, ist in 60 Jahren noch auf der Straße. Zumindest gibt es Porsche, die ähnlich alt sind, die heute noch fahren. Und das heißt, man muss ihn eigentlich vergleichen mit allen Elektroautos, die man in der Zeit gehabt hätte. Und dann sieht der plötzlich sehr, sehr gut aus. Muss ich einfügen, vielleicht ist das das falsche Beispiel, weil heute die, erstens Porsche heute auch elektrisch ist und zweitens dieses ganze digitale Zeug, was in den Autos ist, ja dazu führt, dass die Autos von 2000 an wir wahrscheinlich nur sehr, sehr schlechte Oldtimer sein werden. Das war natürlich anders, als die noch mechanischer waren. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, jede gute Lösung ist auch schön. Und das meine ich mit Lebensästhetik. Ich meine, dass die Lebensästhetik auch heißen muss, dass die das, was eine Gestaltdichte hat, also dass man von dem Kleinen auf das Große schließen kann. Ich glaube, es gibt nichts, was im Großen versucht gut zu sein, was nicht in den Details gut ist.
Habe ich noch nie so gesehen, aber es ist ein interessanter Gedanke. Wir haben uns ja damals bei FHM kennengelernt und ich weiß, wir haben uns damals auch um diesen Begriff oder diese Bezeichnung als Lifestyle-Magazin wahnsinnig drumherum gedrückt und gesagt, auf gar keinen Fall sind wir ein Lifestyle-Magazin. Wir waren es natürlich 100%, ne? Also muss man fairerweise sagen. Ja. Drückt man sich heute auch bei Max ein bisschen das Thema Lifestyle-Magazin drumherum, ja?
Ist das so? Also ich drücke mich da nicht drum herum. Es kann sein, dass sich da Leute drum herum drücken, weil klassischerweise hat man das Gefühl, alles, wo Lifestyle draufsteht, das ist erstmal 50% weniger glaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit ist ja tatsächlich Seriosität und all diese Themen. Tatsächlich, der Begriff ist total schwierig und schwammig und hat eine negative Konnotation für manche, eben wegen der Unseriosität und so. Das geht bei ganz vielen Begriffen so. Das ist wahrscheinlich beim Begriff Luxus inzwischen auch ähnlich, dass man da das Gefühl hat, das ist das Überflüssige und so, anstatt dass man sagt, das ist das Besondere und das Schöne. Ich habe vor dem Begriff keine Angst, aber ich interpretiere ihn, wie gesagt, für mich auch anders. Und es gibt Zusammenhänge, in denen der plötzlich auch anders interpretiert wird. Zum Beispiel kommt aus dem vor allen Dingen im amerikanischen Raum die Lifestyle-Medizin, was erstmal klingt wie Lippen aufspritzen. Gemeint ist aber 80% aller Krankheiten, unter denen wegen denen Menschen in der westlichen Welt zum Arzt gehen, hängen zusammen mit ihrem Lebensstil. Die müsste man nicht haben, wenn man zum Beispiel nicht raucht oder wenn man zum Beispiel sich mehr bewegt oder wenn man zum Beispiel all diese Dinge tut, die andere Menschen machen, ich natürlich nicht. Aber kriegt Lifestyle-Medizin, Lebensstil-Medizin plötzlich eine andere Konnotation. Und das ist eigentlich gemeint. Lebensstil ist die Antwort, die Summe der Antworten, die ich gebe auf die Frage, wie möchtest du dein Leben leben?
Max gab es 2021, als ich mit Peter Lewandowski gesprochen habe, nahezu ausschließlich im Print. Und das hat sich, habe ich gesehen, auch nicht groß verändert bis 2023. Es gibt ein bisschen Instagram und es gibt ein bisschen Facebook. Wie ist da eure Herangehensweise? Digital ist ein Marketing-Tool für das Printmagazin, weil die Zielgruppe eher Print kauft, als sich digital rumzutreiben? Oder wie ist da das Herangehen?
Nee, ich glaube, das war eher so, dass mit begrenzter Mannschaft und begrenzten Mitteln die Dinge nach und nach gemacht wurden. Also klar ist, dass es viele Menschen gibt, die Marke Max immer noch lieben und immer noch eine Verbindung dazu haben, was ja nicht leicht ist bei einem Heft, was nur viermal im Jahr erscheint, also alle 3 Monate. Eine Marke neu aufzubauen, ist ja irre, irre, irre schwer. Deswegen hier das große Glück, dass es Menschen gibt, für die Marke aufgeladen ist von vor 20 Jahren. Ich glaube, dass der nächste sinnvolle Schritt wäre ein Newsletter, der sehr, sehr viel häufiger kommt. Also mein Traum wäre, wenn wir natürlich einen wöchentlichen Max-Newsletter hinkriegen würden. Das wird jetzt ein Projekt sein, bei dem wir uns sehr, sehr ernst hinsetzen und gucken, kriegen wir das gestemmt, kriegen wir das irgendwie finanziert und gefüllt, und dann wäre das für mich eine total logische, sinnvolle Verlängerung von der Marke und ein Weg da einer Marke, die heute leider auch noch in einer viel von Erinnerung leben muss, weil wir so wenig Outlets haben, weil wir eben nur so eine langsame Frequenz haben, dann wieder so einen schnellen Herzschlag zu geben, den sie eigentlich braucht und verdient hat.
bei dem Thema Markenerweiterung denke ich auch an das Thema Eventgeschäft, was ganz viele ja auch machen, auch kleinere Verlage. Florian Beutin, den wir beide auch kennen und schätzen, der auch mal eine Zeit lang für Max verantwortlich war, als Max bei Burda noch erschien. Der macht ja.
Florian kann alles.
Der hat ja mit Playboy ein relativ gutes Eventgeschäft mit den Playboy Gentleman Weekends. Ich glaube, sowas könnte für Max auch funktionieren. Also ein Lebensästhetik-Wochenende oder irgendeine andere Art von Veranstaltung, wo die Max-Leser zusammenkommen und irgendwas mit der Max-Gemeinschaft erleben. Bin ich da alleine oder sagst du, nee, das ist für uns so weit weg, wir wollen eigentlich nur, weil das ist ja kein Journalismus mehr, ne? Das ist ja irgendwie Markengeschäft. Sagst du, nee, wir möchten eigentlich nur Journalismus machen?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also Journalismus, ja, im Heft, im Prinzip ja. Ich glaube grundsätzlich, die Marke Max, glaube ich, könnte das extrem gut ab. Ich weiß jetzt ehrlicherweise, muss ich sagen, dass ich selbstkritisch behaupten würde, ich weiß nicht, ob ich der Mensch bin, das organisatorisch zu stemmen. Wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und sagen, so und so stelle ich mir das vor, das wäre ein irre erfolgreiches Geschäft, dann würde ich sagen, jedes irre erfolgreiche Geschäft, das gut zu Max passt, glaube ich, wären wir in der Lage zu machen. Außer Waffengeschäfte. Nein, grundsätzlich glaube ich, muss man für ganz vieles offen sein. Und nochmal, die Marke Max lebt von ganz viel. Wir haben ja über eine Sache noch gar nicht gesprochen, die im Heft angelegt ist, die Teil dessen von Peters Vision von Lebensästhetik ist, und das ist die Heldenreise. Da merkt man, dass er ein extrem breit, vielfältig gebildeter und interessierter Mensch ist, weil das tatsächlich er da eingeführt hat. Er ist ja nebenbei auch noch ein ausgebildeter Coach und hat tatsächlich, versteht er Lebensästhetik auch als so ein Begleiter und als einen Rahmen, der dich auf deiner Lebensreise, auf deiner persönlichen Heldenreise irgendwie auch noch einen Anlass geben kann. Da hat Ästhetik dann plötzlich auch so innere Haltungskopfnoten, ne? Dass man zum Beispiel sagen würde, Würde ist ein ästhetisches Konzept. Dass ich selber auf meiner Heldenreise das schaffe, mir meine eigene Würde zu bewahren auf dem Weg durchs Leben, ist für Peter, glaube ich, ein fester Teil von Lebensästhetik, den ich sofort unterschreibe. Ich möchte nur mir die Idee gerade nicht zuschreiben. Und da passt, glaube ich, extrem viel dazu. Also der kreative Held deines eigenen Lebens zu sein, wenn das nicht mit Event zusammengeht, dann weiß ich auch nicht.
Und du hast es ja auch schon bei anderen Magazinmarken, für die du auf deiner Karriere schon gearbeitet hast, auch schon erlebt, dass es da Veranstaltungen gab. Ich glaube, GQ hast du ja auch eine Zeit lang gemacht. Da gab es ja auch Veranstaltungen, glaube ich, neben dem Man of the Year. Gab es auch kleinere Geschichten? Hattest du damit was zu tun? Hattest du da Berührungspunkte? Wie war es bei JWD, bei Joko Winterscheidts Druckerzeugnis?
Ich saß in Meetings dabei. Nochmal erstens bedanke ich mich für das Wort Karriere im Zusammenhang mit mir. Ich weiß nicht, ob das schon mal gefallen ist im Zusammenhang mit meinem Namen, aber jetzt werde ich diesen Podcast meinem Vater mailen. Ja, also bei GQ ist natürlich Man of the Year ein unglaublich wichtiger Event, und der ist extrem solitär, glaube ich, in dem Gesamtumsatz, den er macht. Das war ja Galas, die man zwischendurch sogar mal live im Fernsehen übertragen wurden und so. Also das war ganz toll. Aber da gab es ein extrem fittes Organisationskomitee dahinter und einen Produzenten der Show und so weiter und so fort. Also da weiß ich nicht, ob wir, da sind wir, glaube ich, mit Max im Moment ein kleines bisschen von entfernt. Aber du hast als Beispiel und Vorbild ja Florian Beutin genannt, den Meister der Herzen und der Häschen. Der diese großartigen Sachen macht, wo Männer mit Zigarre rauchen, mit einem Porsche über einen zugefrorenen See fahren und hinterher harten Alkohol trinken. Das fände ich natürlich auch toll. Also irgendwo in dieser großen Gemengelage gibt es bestimmt, also man muss sagen, der beste Max-Event aller Zeiten war eine Party hier in Hamburg, die hieß die Max Lounge, so heißt heute ein Heftteil. Die Max Lounge war eine monatliche Party, die eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte mit dem eigentlichen Heft, aber wo Max drauf stand, und das war eine extrem erfolgreiche Partyreihe in Hamburg im 13. Stock, und das waren mega Feste. Das lässt sich jetzt, glaube ich, so leicht nicht wiederbeleben, aber es ist ich sag mal, zu den Nachrichten, die ich gekriegt habe, als die Nachricht kam, dass ich Max übernehme, war, glaube ich, die häufigste Forderung war die Wiedereinführung der Max Lounge. Alles von ehemaligen Mitarbeitern, weil ich glaube, wir haben so Getränke
bei uns Shampoos gekriegt.
Das war schon in den Nachschampus-Zeiten. Da war schon nicht mehr Dirk Mantheis Milchstraße, das war dann schon Hubert Burders Milchstraße. Die war schon noch katholisch, aber nicht mehr ganz so ausschweifend. Da haben wir nur noch Getränkebons gekriegt.
Jetzt haben wir gerade schon über deine Karriere gesprochen. Und wenn das bisher noch nicht häufig genug getan wurde, dann lass uns das heute noch ein bisschen mehr tun. Das ist ja alles Magazinjournalismus. Also du hast noch viel mehr gemacht. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei dem Magazinjournalismus-Teil deiner Karriere. Der Magazinmarkt insgesamt, du hast es vorhin schon beschrieben, entwickelt sich ja in eine Richtung, wo man sich überlegen könnte, ist jetzt kein Zukunftsmodell unbedingt. Ich würde von dir jetzt eigentlich gerne wissen, warum es doch ein Zukunftsmodell ist.
Oh, das ist wahnsinnig interessant. Es ist natürlich insgesamt als Markt, ist es, glaube ich, kein Zukunftsmodell. Aber wir haben, da kommen zwei Dinge zusammen. Und das eine ist das, was mit jeder Industrie passiert. Und das zweite ist das, was mit Medien passiert. Das sind ja zwei Dinge, die hier zusammengehen. Einmal grundsätzlich erleben wir Dinge mit industrialisierten Medien, die man in jeder Industrie erlebt. Man hat eine Grundidee, die hier war, Menschen möchten informiert und unterhalten sein und konstituierend für eine Demokratie ist der informierte Bürger. Ohne den gibt es keine Demokratie. Insofern ist es auch noch irgendwie notwendig. Und dann passiert das ja immer so, irgendwann wendet sich eine Industrie gegen ihren Zweck. Also wenn man genug Autos gebaut hat, dann ist man plötzlich nicht mehr schneller unterwegs, sondern dann kommt man langsamer mit dem Auto durch die Stadt als zu Fuß. Wenn man die Erfindung des Turnschuhs durch Nike, des gedämpften Turnlaufschuhs durch Nike, hat dazu geführt, dass immer mehr Leute sich beim Laufen verletzen. Weil es nämlich die Füße schwächer macht, wenn man gedämpft. Früher in den 60er, 70er Jahren beim Boston Marathon gab es weniger Verletzungen als heute, weil die Menschen tatsächlich stärker muskulösere Füße hatten, weil sie ohne Dämpfung gerannt sind. So, man kann es aber auf jede Industrie anwenden und bei den Medien auch. Die tatsächlich das Übermaß an Medienangeboten führt dazu, dass Leute ab einem Punkt eigentlich schon wieder schlechter informiert sind, als sie sein könnten. Oder als sie waren, möglicherweise zu Zeiten, als es nur ein, zwei, drei Zeitungen in ihrem Umfeld gab und abends die Tagesschau. Heute wissen die Leute auf eine Art viel mehr, aber dadurch auf eine andere Art auch plötzlich viel weniger, weil ein großer Teil davon nicht stimmt, weil sie überschwemmt sind mit sinnlosen Informationen und so weiter und so fort. Da könnte ein Zukunftsmodell natürlich sein, zu sagen, man baut sich die Nische und legt jetzt den Fokus auf eine absolute Verlässlichkeit. Wir erleben nämlich in der Grundtendenz unserer Industrie ja das Gegenteil davon. Wir wissen alle, dass wir Gefahr laufen, dass wir in relativ kurzer Zeit ein ganz großer Teil der Nachrichten, die wir zu uns nehmen, von künstlicher Intelligenz gemacht wird. Und da gibt es überhaupt keine Garantie mehr, dass das in irgendeiner Form verlässlich ist. Also jetzt heute anzufangen, Wege zu bauen, zu sagen, das mag ein kleiner Ausschnitt der Welt sein, den wir hier nur bearbeiten können, aber dafür ist die Information hier verlässlich. Das könnte für Journalismus ein Modell sein. Und bei den Medien gibt es, wenn du Magazin verstehst als Printmagazin, gibt es natürlich die Hoffnung, dass es ein bisschen funktioniert wie die Vinylschallplatte, wo Menschen auch sagen, aus diesem riesigen Strom an verfügbarer Musik möchte ich mir das, was mir was bedeutet, irgendwie rausnehmen, möchte mir die Zeit dafür nehmen, beschränkt mich dabei möglicherweise sogar technisch und muss mir Lieder in der Reihenfolge anhören, die der Künstler vorgesehen hat und kann das nicht selber pausenlos ändern, ohne aufzustehen und immer den Arm da zu verstellen. Aber das gibt's ja tatsächlich. Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich weiß, es geht immer einfacher und es wird auch immer einfacher gehen, aber das ist jetzt der Punkt, wo ich mich entscheide, so und so möchte ich das machen. Es ist eine freiwillige Beschränkung, weil ich glaube, dass wer sich nicht freiwillig beschränkt an einem Punkt, der wird nie wieder irgendwas tun können, weil man jetzt, heute schon, man kann ja schon nichts mehr kaufen, weil man immer weiß, nächste Woche kommt wahrscheinlich die neue Version, die noch viel besser ist. Und da glaube ich, dass die freiwillige persönliche Beschränkung was zu tun hat mit dem Wiederzusammenbringen von Träumen und Sehnsüchten, die wir haben, mit der Realität. Niemand träumt davon zu sagen, im Sommer lege ich mich in eine Hängematte am Strand und gucke Instagram an. Sondern man träumt davon, man lädt sich und liest endlich mal wieder ein Buch. So. Aber das ist jetzt eine subjektive, persönliche Beschreibung von jemandem, der auch immer noch gerne auf Papier liest, der immer noch Zeitungen liest. Ich mache das alles digital, aber ich bin tatsächlich, habe bei fast allem, was ich tue, immer eine analoge Entsprechung. Ich habe tatsächlich einen Vinylplattenspieler, ich fotografiere tatsächlich immer noch wahnsinnig gerne auf Film. Aus dem simplen Grund, dass das Erlebnis für mich ein anderes ist. Ich muss mir, mache mir mehr Gedanken vorher. Ich habe mehr sinnliche Erfahrungen drumherum. Ich mag sogar, dass ich, wenn ich das dann abgegeben habe, im Labor warten muss, bis die das entwickelt und gescannt haben und dass das 2 Tage dauert. Das ist irgendwie irre.
Das ist lustig. Meine Tochter hat sich jetzt auch einen Fotoapparat mit Film gewünscht. Genau aus dem Grund.
Ja. Sehr, sehr gut und ich habe Empfehlungen. Meine Tochter übrigens auch.
Okay.
Da reden wir aber jetzt nicht drüber, weil der Geburtstag kommt erst noch.
Vielleicht ist hier ein Trend zu sehen. Aber ich muss nochmal zurück zu der Verlässlichkeit. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Und wie Magazine eine Daseinsberechtigung wegen ihrer Verlässlichkeit haben können. Vor 2 Wochen ist, glaube ich, das erste komplett KI-produzierte Magazin von Hubert Burda erschienen. Ja. Das fand ich interessant, wenn man sie auf der einen Seite als MVFP-Präsident für die Pressefreiheit und so weiter einsetzen, auf der anderen Seite so ein Magazin produziert. Aber gut, es war auch nur, in Anführungszeichen, ein Back- und Koch-Magazin. Ich glaube, es waren 99 Spaghetti-Rezepte oder irgend sowas. Wie genau würde das deiner idealen Vorstellung nach aussehen oder würde sich das anfühlen, wenn Verlässlichkeit ein USP von Magazinjournalismus wäre? Was müsste ich mir darunter vorstellen? Wie müssten wir dann arbeiten?
Im Prinzip geht es darum, Handwerk und Industrie voneinander zu unterscheiden. Wir werden nicht aufhalten, dass sich Industrien in dem System, in dem wir leben, dahin bewegen, dass sie jede Möglichkeit, einen Mitarbeiter einzusparen, und so werden sie wahrnehmen. Also da, egal, ob man gerade Vorsitzender des Zeitschriftenverlegerverbandes ist oder nicht, das werden die wahrnehmen. Und ich glaube, dass wo man die hinkriegen muss, ist, dass es eine Kennzeichnungspflicht gibt für durch KI veränderte Bilder, Texte oder sonstige Inhalte. Das ist, glaube ich, das ist das, wo man sich darauf einigen muss. Alles andere, selbst das ist ja schon gefährlich, weil das nichts aussagt darüber, ob das kann alles stimmen, es kann alles falsch sein, was da drin ist. Das kann in der Theorie es natürlich auch, wenn ein Mensch da sitzt und schreibt und macht Fehler beim Recherchieren oder führt absichtlich in die Irre. Aber das Wichtige ist für mich die Sichtbarkeit des Menschen. Ich glaube, dass der, das ist immer so lustig, weil ganz viel immer geredet wird über handwerklich. Das ist auch so ein Begriff, ne? Der handwerklich gebrautes Bier und so, das Craft Beer und bla. Wenn du einen Handwerker fragst, dann sagt er, wir sagen immer handwerklich, wenn wir begründen müssen, warum 2 gleiche Dinge nicht gleich aussehen, wenn wir die machen. Ne? Das ist so ein typischer Tischler-Satz. Und ich glaube, dass die das Einstehen, das Verantwortung übernehmen und das Einstehen für das von mir handwerklich hergestellte Produkt, ich glaube, darum geht's. Ich glaube, dass wir ein Problem haben, der in der Diskussion um Journalismus und so, das war ja in den letzten Jahren auch groß, Lügenpresse, bla bla. Und wenn man der Diskussion folgt, dann kommt man immer an so einen komischen Punkt, wo man feststellt, dass Leute das Gefühl haben, da tauchen ja so Gedankengebilde auf, wie der Journalist müsste objektiv sein. Das ist natürlich vollkommener Bullshit, das gibt es nicht. Wenn ich das fordere, fordere ich etwas Unmögliches und habe eine Falle gestellt dafür, dass das nicht funktionieren kann, was meine Forderung ist. Das ist so, als würde ich sagen, ein Tischler muss jeden Tisch schön finden oder darf nur Tische bauen, die er schön findet. Nein, das macht auch Auftragsarbeiten. Der wird auch eine Sperrholzküche irgendwo einbauen, obwohl er selber das abstoßend findet, wie auch immer. Der streicht die vielleicht auch in Farben, die ihm nicht gibt. Ja, das macht Streichentischler irgendwas, weiß ich nicht. Aber die, du weißt, was ich meine. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, dass solides journalistisches Handwerk ausgeführt wird. Und ich glaube, dass da, weil es um die Zukunft von Printmagazinen geht, sowas wie eine Manufakturkultur, wie in vielen anderen Bereichen, die industrialisiert wurden, schon längst tatsächlich eine Existenzberechtigung hat.
Das Wort, und man hat das eben ja auch gemerkt, wie sehr du daran hängst oder wie sehr dir daran gelegen ist, dass auch die Journalisten oder die Handwerker richtig mit dem Wort umgehen, ist ja auch in deinem Leben eine sehr, sehr wichtige Sache. Also du hast Journalismus, oder wir haben über Journalismus gesprochen, du hast Bücher geschrieben, ein Buch mindestens, Liebe zukünftige Lieblingsfrau, das ist der richtige Titel, sehr erfolgreich gewesen. Du berätst Zerwakis und Obtenhövel bei ihrer...
Ich bin ehrlich gesagt Autor da. Das
Autor.
Ist auch nochmal was anderes beim Fernsehen, aber ja, aber auch Wörter.
Okay,
ja.
Auch Wörter. Ich nehme an, als Vater von zwei Töchtern hat man auch sehr viel mit Wörtern zu tun, die richtigen zu finden.
Da geht die Tür zu und dann...
Doch nicht mehr.
Papa, ich möchte daran nicht drüber sprechen.
Okay, nein. Aber zum Beispiel auch während der Griechenland-Krise warst du sehr häufig und sehr präsent, auch in anderen Medien, als Fürsprecher für Griechenland in den meisten Fällen. Oder hast du zumindest erklärt, warum man auch noch andere Sichtweisen auf das Thema haben könnten, als die deutsche Bundesregierung das hatte in vielen Fällen. Woher kommt denn so diese Faszination, diese Begeisterung für Wort bei dir?
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Prägung von meiner Mutter. Ich bin aus einem sehr, sehr weiblich geprägten Haushalt. Bei uns die Laute und die man hörte, war meine Mutter. Mein Vater ist ein sehr, sehr stiller Mensch. Und meine Mutter hat immer Sprache, Wortwitz, die war sowohl geistreich als auch schlagfertig und hat immer Charme benutzt als ihren Weg zu allem. So, die war streitbar, ne? Beide Eltern, so 68er-Generation, haben sich kennengelernt an der Freien Uni Berlin in der Griechenland Amnesty International Gruppe. Also politische Richtung war eh klar. Und haben auch ja eben Jahre ihres Lebens im Kampf gegen Diktaturen. In Griechenland war ja damals eine Militärdiktatur, mein Vater war im Exil. Meine Mutter auch in der Auseinandersetzung noch mit ihrer Elterngeneration, mein Großvater, der eine NSDAP-Oberbürgermeister war in der pommerschen Stadt, wo sie geboren wurde, der und bis zu seinem Tod nicht glauben konnte, dass es den Holocaust gegeben hat. Und der ist 87 gestorben, also nicht, der war im Krieg in Gefangenschaft und hat es nicht selber miterlebt, sozusagen. Der ist sehr, sehr schnell in Kriegsgefangenschaft geraten und hat es dann bis zu seinem Tod, eigentlich muss man sagen, ein Holocaust-Leugner, er hat nicht drüber gesprochen, aber wenn er drüber gesprochen hätte er garantiert geleugnet. Das heißt, die haben viele, viele, viele Auseinandersetzungen immer geführt und so war das auch bei uns zu Hause. Also ich erinnere mich, dass wir Klassenkameraden zu Besuch hatten, die immer mit offenem Mund da saßen, wie meine Mutter, mit welcher Geschwindigkeit meine Mutter und wir Kinder dann notgedrungen ja auch da uns die One-Liner um die Ohren gehauen haben. Und ich glaube, da muss das geboren sein. Gleichzeitig war die aber auch eine unfassbare Leserin. Die hat immer gelesen. Also meine Mutter hat man nie ohne Buch und Zigarette gesehen. Aber das sind so die beiden Dinge, glaube ich, die sie mir extrem mitgegeben hat. Mein Vater hat mir ein paar andere Dinge mitgegeben. Aber die, wenn du explizit fragst nach der Liebe zum Wort, dann glaube ich, muss das von meiner Mutter kommen.
September-Ausgabe Max, um den Kreis nochmal zu schließen. Welches wird deine Lieblingsgeschichte sein in der September-Ausgabe von Max, die deine Handschrift dann 100% trägt? Wenn wir das nochmal nacharbeiten können.
Also September ist noch ein bisschen hin. Insofern fällt es mir schwer, was zu versprechen, wenn das dann auch tatsächlich kommt, weil wir sind so weit sind wir in der Planung noch gar nicht. Aber das, was wir tatsächlich einführen werden, ist was, das hat den Arbeitstitel Max Obsession, wo es tatsächlich darum geht, dass wir auf so einer Ebene, dass Menschen Geschichten schreiben über Dinge, für die sie eine Obsession haben. Ich finde, das reicht manchmal als Anlass, weil wenn ich mich hinsetze und mit jemandem über was rede, was den total fasziniert, dann kann das Spannendste überhaupt sein. Wenn das dann noch ein guter Erzähler ist, wie es viele von denen sind, die für Max schreiben, wie es alle sind, die für Max schreiben, dann glaube ich, kann das was total Spannendes sein und es fügt sich in alles das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, dass Menschen sichtbar sein müssen. Ich glaube, dass es darum geht, Lebensästhetik, Lebensgefühl, Identität, all das tatsächlich total aktiv und fast schon aggressiv einzubringen in das, was Max ist. Und diese Individualisierung, die es in Zielgruppen gibt, wo inzwischen jeder Mensch seine eigene Zielgruppe ist und nicht mehr durch irgendwelche äußeren oder Attribute, ne? Nicht mehr durch Alter, Einkommen, Wohnort und so weiter sich zuordnen lässt zu einer bestimmten Gruppe. Ich glaube, dass die Individualisierung auch im Heft stattfinden kann und muss. Und wenn das sichtbar wäre, dann wäre das was, wofür ich mich zumindest eingesetzt habe.
Wir werden abwarten und vielleicht auch wieder drüber sprechen. Michaelis, vielen Dank für heute.
Danke dir.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Bis zum nächsten Mal.